ein anderes Thema als das, was wir gerade hatten, die Anbetung Gottes und ihm die Ehre geben. Ganz harter Schnitt und zurück in den Alltag, in das eigene Leben, in das, was einen so bewegt, was einen beschäftigt, worüber man nachdenkt, wovon man sogar träumen kann. Kennt ihr Age of Empires? Hebt doch mal die Hand, wer das kennt. Nur mal. Okay. Ah, Tobi auch. Schön. Es ist ein Computerspiel. Natürlich, ein Computerspiel. Ein sogenanntes Echtzeit-Strategiespiel. Es kam 1997 raus in seiner ersten Version. Und seitdem es auf dem Markt ist, spiele ich das. Age of Empires 1 und 2 und die Extended Version und dann Age of Empires 3. Und seit kurzem gibt es Age of Empires 4. Und ich spiele es schon wieder. Ich liebe es. Ich finde es klasse. Es macht mir einfach Spaß. Vielleicht denkt ihr, naja, jeder hat seine Probleme und hat Uwe eben noch eins. Andere verstehen überhaupt nicht, wovon ich rede, weil ein Computer ist zum Arbeiten da und nicht zum Spielen. Aber andere haben so gemerkt, oh, da schlägt gerade mein Herz, wenn er sagt Age of Empires, weil die mögen das auch. Vielleicht sind es nicht so viele, aber man fühlt sofort eine Verbindung. Und wir könnten jetzt darüber reden, wie man diese und jene Kampagne am besten spielt. Es geht bei diesem Spiel um den Aufbau und die Entwicklung von ganzen Zivilisationen. Es fängt klein an mit dem kleinen Dörfchen und am Ende gibt es Weltreiche. Und das macht Spaß. Es macht Freude, Sachen aufzubauen. Und es macht auch Freude, in diesem Spiel nur, anderen was wegzunehmen. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht selber was weggenommen bekommt. Es gibt Widerstände in diesem Spiel. Es gibt feindliche Mächte, die einem nicht wohlgesonnen sind. Und wenn man etwas aufgebaut hat in diesem Spiel, muss man das natürlich auch absichern, um zu verhindern, dass andere einem das wegnehmen oder niederreißen. Und damit man nicht immer wieder von vorne anfangen muss, gibt es diese geniale Möglichkeit in dem Spiel, einen Spielstand zu sichern. Das ist etwas, was ich sehr häufig tue. Den Spielstand sichern, das Erreichte absichern. Habe ich vielleicht ein tolles Bauwerk gebaut, einen Feind besiegt, eine Schlacht geschlagen, eine wichtige Eigenschaft entwickelt, ein Level geschafft? Erstmal sichern. Erstmal sicherstellen, bevor es dann weitergeht. Und dann ran an das nächste Level, um weiter voranzukommen, die Leiter hochzuklettern. Vielleicht ist es so bei Anfängern in diesem Spiel, man kann auch Schwierigkeitsgrade einstellen, nimmt man einfach oder Anfänger und dann schafft man das erste Level und fühlt sich viel besser als vorher. Man hat es geschafft, man ist die Leiter einen Schritt hochgekommen. Das macht Freude. Selbst wenn ihr keine Computerspiele spielt, kommt euch das vielleicht irgendwie bekannt vor. Versuchen wir nicht alle in unserem Leben irgendwie so auch zu agieren? Das, was wir erreicht haben, das, was wir geschafft haben, einen gewissen Lebensstandard zum Beispiel, versuchen wir abzusichern, zu behalten. Es soll nicht schlechter werden, es kann durchaus besser werden, aber es soll nicht schlechter werden. Versuchen wir nicht alle irgendwie die Leiter hochzukommen, weiter oben zu sein, nicht mehr bei den Anfängern mitzuspielen, sondern bei den Erfahrenen, bei den Experten, bei denen, die ihr Leben im Griff haben und bewältigen. Und wie ist das in unserem Leben als Christen? Sollen wir da nicht sogar wachsen, vorankommen, den guten Kampf des Glaubens kämpfen, das nächste Level erreichen, Gott näher kommen? Und Gott ist ja oben, ich bin da unten. Die Leiter hochklettern, das nächste Level erreichen, wie geht das? Mir ist ein Text aus dem Alten Testament eingefallen, in dem es auch um eine Leiter geht. Und ich möchte euch mal ein paar Verse daraus vorlesen. 1. Mose 28, ab Vers 10. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden. Die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Gott, der Master of the Universe, der alle Level geschafft hat, der sagt: Jakob, ich bin der Herr, ich bin Gott und ich will dir etwas geben. Ich verspreche dir etwas. Ich habe ein schönes Bild gefunden von dieser Szene, ein altes Bild zugegebenermaßen. Ein alter Holzschnitt oder Kupferstich oder was auch immer das ist. Jakob schläft und träumt. Und er sieht diese Himmelsleiter, Engel auf dieser Himmelsleiter rauf und runter. Und oben ist Gott, der Herr. Eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel geht. Von Jakob bis zu Gott oder vielleicht auch von Gott zu Jakob. Ein Gott, der Jakob im Traum begegnet und der ihm Wachstum, Ausbreitung, Segen und Erfolg verspricht. Ganz neue Level seines Lebens. In Vers 15 sagt Gott zu Jakob: Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Eine Verheißung für die Zukunft. Ohne Zeitangabe, aber Gott, der Herr, spricht es und er hält, was er verspricht. Und er hat es getan. Bis all das geschah, hatte Jakob noch viel zu kämpfen und zu erleben. Aber das Ziel stand schon fest und die Zusage Gottes an Jakob stand fest. Mich hat all das erinnert an unsere letzte Predigt aus dem Philipperbrief, aus Philipper 3, wo Paulus der Gemeinde in Philippi seinen Kampf beschreibt, seinen Lauf durch sein Leben. Er folgte ja auch diesem Gott. Dieser Gott war sein Herr. Und Paulus sagt: Ich laufe einen Lauf, wie in einem Wettkampf. Ich muss mich bewähren, ich habe Kämpfe zu kämpfen. Und er schreibt in Kapitel 3, in den Versen 13 und 14: Ich vergesse, was da hinten ist, die alten Level, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Es gibt einen Preis zu gewinnen. Und es lohnt sich, alles dran zu setzen, diesen Preis zu erreichen. Und deswegen streckt sich Paulus danach aus und jagt danach und sagt: Das ist mein Ziel. Ich will gewinnen. Ich will das erreichen, was Gott für mich hat, was er bereitet hat, vorbereitet hat. Das will er mir geben und ich will alles dran setzen, das auch zu erreichen. Ich lasse mich nicht hängen. Ja, ich gebe nicht auf. Und zwei Verse später in Vers 16 sagt er auch: Nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Das klingt für mich ein bisschen wie: Lasst uns den Spielstand unseres Lebens sichern, damit wir nicht wieder von vorne anfangen müssen. Liebe Geschwister, er schreibt es ja einer Gemeinde. Er sagt: Wir haben schon Dinge erreicht. Wir haben schon Dinge geschafft. Wir haben schon Dinge verstanden über Gott. Wir haben gelernt von ihm. Wir haben Erfahrungen gemacht mit ihm. Lasst uns das nicht wieder verlieren. Was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Lasst uns die Kenntnisse nutzen, das Vertrauen, was in uns schon gewachsen ist auf Gott, lasst uns darauf bauen und weitere, neue Erfahrungen machen mit Gott, neues Land einnehmen. Und an all diese Aussagen schließt sich nun dieses letzte Kapitel des Philipperbriefes an. Und ich möchte heute über die ersten 9 Verse dieses Textes mit euch sprechen und nachdenken. Ich lese den ganzen Text, die Verse 1 bis 9 aus Philipper 4. Wenn ihr Bibel hat, darf gerne mitlesen. Ansonsten lest ihr hier den Luthertext mit auf dem Beamer. Da sagt Paulus den Philippern: Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest im Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasset kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wow. 9 knackevolle Verse. Verse, über die man eine Bibelreihe machen könnte. Paulus spricht in seinem Brief an die Philipper ständig von der Freude. Und er kann es auch hier wieder nicht lassen. Er spricht zuerst darüber, dass seine Geschwister in der Gemeinde in Philippi seine Freude sind. In den ersten Versen im Philipperbrief hat er mehrfach gesagt, ihr seid meine Freunde. Hier sagt er, ihr seid meine Freude. Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Er nennt sie auch seine Krone, seinen Siegeskranz steht da eigentlich, wie die Trophäe, wie den Preis, den du gewonnen hast. So sieht Paulus die Gemeinde in Philippi, weil er sie ins Leben gerufen hat, weil Gott durch ihn dort gehandelt hat und Menschen zum Glauben geführt hat. Und er sagt, ihr seid meine Lieben, ich sehne mich nach euch, ich will euch wieder begegnen, ich vermisse euch, ihr fehlt mir. Wir gehören zusammen. All das ist da drin, wenn er sagt, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne. Aber er bleibt dabei nicht stehen, sondern er sagt auch, steht fest in dem Herrn. Steht fest in dem Herrn. Das ist jetzt seine erste Ansage an die Gemeinde. Erst hat er von sich gesprochen und jetzt sagt er ihnen, steht fest in dem Herrn. Warum sagt er das? Weil man offensichtlich auch nicht feststehen kann in dem Herrn. Und weil das anscheinend nicht so gut ist, wie festzustehen in dem Herrn. Weil es eine Gefahr ist, nicht festzustehen in dem Herrn. Es scheint möglich zu sein, dass man seinen Stand, seinen sicheren Stand in Gott verlieren kann. Deshalb diese Ermahnung, diese Aufforderung, steht fest in dem Herrn. Um in unserem Bild der Leiter zu sprechen, die Verbindung zwischen uns und Gott, diese Leiter braucht einen festen Stand, weil sonst das Risiko des Absturzes gegeben ist. Diese Leiter braucht eine Basis. Und wenn Paulus sagt, steht fest in dem Herrn, dann sagt er, Gott selbst ist diese Basis. Die Bibel spricht, Jesus erzählt es selbst, von dem Haus auf Sand und dem Haus auf Fels. Und eine Leiter in den Sand reinzustellen, mag eine nette Idee sein, wenn der Sand fest ist, aber sie auf Felsen zu stellen, ist sicherer. Sie rutscht nicht so leicht weg, sie kippt nicht so leicht um. Jesus selber ist dieser Fels, sagt die Bibel. Und deswegen sagt Paulus, seid fest, steht fest in dem Herrn. Und dann kommt er gleich zu einem konkreten Problem in der Gemeinde, wo er sagt, damit riskiert ihr das auch gerade vielleicht. Eine Gefahr, ein Risiko für das Feststehen im Herrn. Und er sagt, Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Es geht jetzt also nicht darum, dass man das verliert, dass der eigene Name im Buch des Lebens steht. Das sagt er von allen, über die er hier spricht. Ja? Evodia und Syntyche, die beiden Frauen, die gerade Stress miteinander haben, deren Namen stehen im Buch des Lebens. Diesen Mitarbeiter, den er direkt anspricht und sagt, hilf mir doch bei diesem Konflikt, dessen Name steht im Buch des Lebens. Aber da ist ein Problem in dieser Gemeinde. Offensichtlich waren das zwei Frauen, die wichtige Aufgaben, leitende Aufgaben hatten in der Gemeinde. Die waren nicht irgendwer. Es waren Menschen, die, mit denen Paulus schon unterwegs gewesen war, mit denen er schon gemeinsam gekämpft hatte, mit denen er gemeinsam Jesus bekannt gemacht hatte. Ja, er sagt, die mit mir gemeinsam für das Evangelium gekämpft haben. Und die waren offensichtlich an irgendeiner Stelle nicht einer Meinung. Es scheint nicht was Persönliches gewesen zu sein, sondern eher eine sachliche, unterschiedliche Sicht der Dinge. Und Paulus ermahnt sie und sagt, werdet eines Sinnes, kommt wieder zusammen. Trefft euch da, wo ihr doch euch beide verankert habt, nämlich bei Jesus. Werdet eines Sinnes. Und er fragt jemand, kannst du mir bitte dabei helfen? Das ist auch die Konfliktlösungsstrategie Jesu. Wenn zwei Menschen miteinander nicht klarkommen, holt euch jemand dazu, Matthäus 18. Holt euch jemand dazu und klärt dann euer Problem. Anscheinend ist mangelnde Einheit ein Problem, wenn man Schritte des Glaubens gehen will nach vorne oder auf der Leiter nach oben. Und das scheint auch für bewährte Leute zu gelten, also nicht nur für Anfänger, sondern auch für Leute, die schon lange im Glauben stehen. Einheit gefährdet deinen nächsten Schritt. Aber Einheit, wenn sie da ist, Einheit, wenn sie wiederhergestellt ist, Einheit, wenn sie uns wieder verbindet, dann ist Einheit die Basis für Freude. Dann hält unsere Freude nichts mehr auf. Und deswegen haut auch Paulus diesen Vers 4 raus, der mich schon als Teenager fasziniert hat, dieser Vers. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Warum sagt Paulus das zweimal? Weil es Leute gibt, denen man Dinge zweimal sagen muss. Weil es Leute gibt, denen man Dinge zweimal sagen muss. Freuet euch alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. An anderer Stelle sagt er, ich werde nicht müde, es euch zu sagen, freuet euch. Das ist keine Aufforderung, sich über alles zu freuen, was einem so im Leben begegnet. Das habe ich am Anfang noch gedacht. Das habe ich auch mal gehört in einer Predigt. Nimm alles, was Gott dir schickt, voller Freude an. Und ich hatte ein Problem damit, mich über schlechte Noten zu freuen. Hatte ich echt mit zu kämpfen. Ich hatte ein Problem damit, wenn ich der Jüngste war und als Letzter wieder mal gewählt worden bin, um dann im Handball Tor zu stehen. Da habe ich mich nicht drüber gefreut. Und ich habe das verstanden, dass Gott von mir will, dass ich mich freue, auch wenn es mir schlecht geht, weil Gott mir das ja gibt oder zulässt. Und inzwischen verstehe ich das nicht mehr so. Ich glaube nicht, dass Gott sagt, freue dich über alles. sondern er sagt, freue dich in allem. Und da steht auch in dem Herrn alle Wege. Der Grund meiner Freude ist nicht der Umstand, in dem ich mich gerade befinde, ob meine Note gut war oder schlecht war, ob ich eine Gehaltserhöhung bekommen habe oder gerade gekündigt wurde, ob ich ein super Auto fahre oder mein Fahrrad gerade einen Platten hat. Davon ist es nicht abhängig. Die Freude ist abhängig davon, dass sie in dem Herrn ist. Also vollkommen unabhängig von unseren Umständen. Paulus sagt auch später mal, ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich kann Hunger leiden, ich kann satt sein, ich kann alles haben, ich kann Mangel leiden. Macht nichts. Ich bin nicht abhängig von Umständen, ich bin stark durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist dieses in dem Herrn. Und das ist garantiert so, das sieht für jeden von uns anders aus. Jeder hat seine Probleme. Jeder hat die Dinge, die ihn runterziehen wollen, die ihn fertig machen wollen und die ihm sagen wollen, Gott liebt dich nicht, sonst hätte er dir sowas nicht geschickt, sonst hätte er das nicht zugelassen. Und unsere Antwort ist doch, ich freue mich in dem Herrn. Ich habe Grund zur Freude, weil dieser Herr, der für mich am Kreuz gestorben ist, mir seine Liebe bewiesen hat. Das ist geschehen, das ist passiert, das ist Geschichte, das hat er für mich getan. Darüber freue ich mich. Und ich freue mich darüber, dass dieser Gott, der mich so sehr liebt, mit mir leben will und mir begegnen will und mich beschenken will und mir eine Zukunft gibt und Hoffnung und Verheißung. Und darüber freue ich mich. Ich freue mich in dem Herrn. Nicht über Umstände. Ich bin weit davon entfernt, sowas zu sagen können wie Paulus, egal was mir passiert. Und ich kämpfe auch immer wieder damit, mich bei Gott zu verorten, wenn Dinge mich wegziehen wollen. Aber darum geht es. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und deswegen sagt das auch zweimal, weil es so wichtig ist. Weil jeder von uns das wirklich hören und begreifen und ergreifen und leben soll, dass wir uns freuen. Und wir freuen uns viel zu wenig. Wir freuen uns immer hier im Lobpreis, wenn wir gemeinsam Gott angucken. Aber wir könnten uns viel mehr freuen, wenn wir uns als Geschwister angucken. Jetzt guckt ihr dummerweise alle in eine Richtung. Oder und ihr guckt nur die schönen Rücken eures Vordermanns an oder eurer Vorderfrau. Wenn wir uns ins Gesicht gucken, dürfen wir uns freuen, weil in dem anderen Jesus lebt, weil der andere mein Bruder ist und meine Schwester und weil wir einander segnen dürfen und lieb haben dürfen und uns ermutigen können und uns stärken können, uns helfen können, uns unterstützen können, füreinander beten können, zusammen zu Jesus gehen können. Wir haben so viel Grund zur Freude, dass wir nicht alleine als Single-Christen unterwegs sind, sondern in einer Gemeinde, die Gott uns geschenkt hat, in der er so viele unterschiedliche Leute hineingestellt hat, dass wir ganz bestimmt jemanden finden, der so tickt wie wir. Wir müssen nicht mit jedem Freund sein, aber wir sind Geschwister und Gott hat uns verbunden durch seinen Heiligen Geist. Und das ist Grund zur Freude. So, sorry, darüber musste ich jetzt ein bisschen länger reden. Das war mir wichtig. So. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wir sind jetzt erst bei Vers 4 gewesen, aber Paulus hat zum dritten Mal schon gesagt, in dem Herrn. In dem Herrn. Steht fest in dem Herrn, hat er gesagt. Seid eines Sinnes in dem Herrn und jetzt freut euch in dem Herrn. Das scheint ihm irgendwie auch wichtig zu sein. Ne? Er wiederholt Dinge, die ihm wichtig sind. Paulus wiederholt Dinge, die ihm wichtig sind. Warum? Weil wir es öfter hören müssen. Warum? Weil wir es immer wieder vergessen. So wie die Gemeinde in Philippi ist die Gemeinde in Kelsterbach. Eine Gemeinde, die gerne Dinge vergisst. Die vergisst, dass wir aufgerufen sind, uns zu freuen in dem Herrn. Dass wir aufgerufen sind, fest zu stehen in dem Herrn. Und dass wir aufgerufen sind, eines Sinnes zu sein in dem Herrn. Nicht über alle Dinge. Wir müssen nicht die gleiche Meinung haben. Aber in dem Herrn eines Sinnes sein, nämlich zu sagen, Herr, wir wollen das tun, was du möchtest, was du auf dem Herzen hast. Ja, ich möchte, Herr, gerne von dir wissen, was dir wichtig ist, damit ich das tun kann. Ich möchte dir nicht nur immer sagen, was mir wichtig ist, damit du was für mich tun kannst. Wir treffen uns da, wo wir sagen, Herr, wo ist dein Wille? Was hast du auf dem Herzen? Was möchtest du mit dieser Gemeinde tun, mit uns? Ja, dafür dient dieser Perspektivprozess, über den ihr nachher noch was hören werdet. Wir suchen gemeinsam nach dem Willen Gottes, nicht nur für uns alleine, sondern für uns als Gemeinde. Seid eines Sinnes in dem Herrn, freut euch in dem Herrn. Vielleicht sind das die ersten Schritte auf dieser Leiter hier nach oben. Steht fest in dem Herrn, seid eines Sinnes, freut euch in dem Herrn. Ich glaube, jetzt höre ich langsam auf. Paulus hört nicht auf, ne? Paulus macht noch weiter. Ich erzähle euch noch ein bisschen mehr. Er sagt, so, Spielstand sichern, die drei Punkte haben wir, ja? Weiter geht's an die nächste Herausforderung. Vers 5. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Okay, sagst du, jetzt haben wir eben über die Freude im Herrn gesprochen und jetzt sagt er, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Luther hat das mal ursprünglich übersetzt mit dieses Wort mit Lindigkeit. Kennt ihr das noch? Habt ihr noch so eine schöne alte Lutherbibel? Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Lind heißt sanftmütig. Das Wort lindern kommt daher. Also Schmerzen lindern, Verletzungen lindern. Darum geht es, milde miteinander umgehen, vorsichtig, sanftmütig, gütig, nachgiebig. Martin Luther hat mal selber für sich den Satz formuliert, mein Mut ist zu fröhlich, als dass ich jemandem könnte herzlich Feind sein. Mein Mut ist zu fröhlich, als dass ich jemandem könnte herzlich Feind sein. Das kommt von diesem von dieser Freude in dem Herrn, sagt er, mein Mut ist einfach zu fröhlich, ich kann niemandem richtig Feind sein. Das geht nicht, das entspricht mir nicht, das hat, kann nicht aus dieser Freude herauskommen. Aus dieser Freude herauskommt Güte, die wir anderen zeigen sollen. Milde, Lindigkeit. Wir sollen als Christen dafür bekannt werden und bekannt sein, dass wir Friedensstifter sind. Dass wir Menschen sind, die Wunden verbinden und nicht aufreißen. Warum? Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Das galt vor 2000 Jahren genauso wie heute. Wir erwarten einen Jesus, der wiederkommt. Wenn wir im Advent uns an das Kommen Jesu auf diese Erde erinnern als Baby, dann werden wir dieses Jahr auch darüber nachdenken, dass Jesus einmal wiederkommen wird als Herr. Das heißt, dieses der Herr ist nahe hat diese Komponente der Erwartung, dass Jesus mal wiederkommen wird als der Herr und König und Herrscher und Richter. Aber es hat auch diese Komponente und vielleicht an dieser Stelle sogar noch mehr, dass Paulus deutlich macht, Jesus ist dir nah. Jesus ist mit dir, während du deine Güte anderen Menschen zeigst. Die Bibel spricht von Gott als dem menschenfreundlichen Gott. Gott ist ein menschenfreundlicher Gott. Und die, die Gott nachfolgen, die, an denen soll man das erkennen, wer Gott ist. Unsere Aufgabe ist es, menschenfreundlich zu sein, die Güte Gottes durch uns durchfließen zu lassen zu anderen hin. Der Herr ist nahe, der Heilige Geist Gottes in uns, Jesus mit uns, während wir den Auftrag ausführen. Und wie gehen wir mit all dem um, auf das wir nicht mit Güte und Milde reagieren können, mit all dem, was uns nicht gelingt? Paulus sagt, so wie ihr den Menschen eure Güte bekannt macht, so macht auch Gott eure Probleme, eure Nöte, eure Sorgen bekannt. Das ist die andere Seite der Medaille. Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist die zweite ausschließliche Aussage. Nach dem freut euch alle Wege, ohne Ausnahme, in dem Herrn, kommt jetzt hier, sorgt euch um nichts. Das lässt nicht viel Raum, ne? Nichts ist nichts. Nichts ist nicht außer dem und dem, sondern nichts ist nichts. Sorgt euch um nichts. Eine generelle Forderung von Paulus. Und damit sagt er genau das Gleiche wie Petrus in seinem ersten Brief. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge. Außer Beziehungsprobleme. Außer finanzielle Sachen, das interessiert Gott nicht. Außer, weiß ich nicht, euer Job. Nee, alles. Alles. Sorgt euch um nichts und alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er sorgt sich um euch, heißt es in einer anderen Übersetzung. Gott sorgt sich um uns, deswegen müssen wir uns nicht sorgen. Wir müssen unsere Sorgen nicht behalten. Wir sollen sie auch gar nicht behalten. Wir sollen sie wegwerfen auf den, der für uns sorgt. Das sind heiße Aussagen. Das sind so absolute Aussagen. Und Paulus sagt auch nicht, bitte überleg doch mal, ob du dir das vorstellen könntest, so und so ab und zu mal, vielleicht Montag bis Mittwoch, so zu handeln. Nee, er formuliert Herausforderungen. Er gibt Befehle, er ruft dazu auf und er macht absolute Aussagen. Das lässt nicht viel Raum. Das sagt, das ist der Wille Gottes für unser Leben. Das ist das Optimum, das ist das, was Gott sich wünscht, was er sich vorstellt für Gemeinde. Paulus benutzt hier vier Begriffe für unser Gebet. Er sagt Bitten, Flehen, Gebet und Danksagung. Vier unterschiedliche Worte, vier unterschiedliche Begriffe. Das sind nicht vier unterschiedliche Wege zu Gott, sondern sie gehören zusammen. Sie fassen alles zusammen, was unser Leben auch ausmacht. Wenn wir anfangen zu beten, dann sind es meistens Bittgebete. Es sind einfach Bitten. Und Gott will gebeten werden. Ja? Bittet, so wird euch gegeben, Matthäus 7. Gott will gebeten werden. Ja? Jakobus sagt einmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also wir sollen bitten. Und Paulus sagt, ja, bitten, bittet Gott. Dann gibt es diese Situation, wo unser Bitten verstärkt wird, weil es um existenzielle Sachen vielleicht geht. Das ist ein Flehen. Da ist noch viel mehr Seele dahinter. Vielleicht holen wir uns auch Leute noch dazu, die mit uns gemeinsam Gott anflehen, Dinge zu verändern, Dinge zu bewegen. Ja, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter uns. Die Verheißung auf dem Gebet von zwei Leuten ist größer als die Verheißung auf deinem Gebet alleine. Such dir Leute zum Beten und bete mit ihnen zusammen und bringe das vor Gott, was dir wichtig ist. Bitten und flehen. Anbetung ist das andere. Das, was wir hier durch die Musik unterstützt im Lobpreis tun, ist, wir schauen gemeinsam Gott an und wir beten Gott an, weil wir sagen, du, es geht allein um dich. Wir gucken auch weg von unseren Problemen, wenn wir Gott angucken. Ja? Unsere Perspektive ändert sich und unsere Perspektive prägt uns. Wer immer nur auf seine Sorgen guckt und seine Probleme und die lieber für sich behält, wird sicher kein glücklicher Mensch werden. Wer auf Gott schaut, auf seine Möglichkeiten, auf seine Liebe zu uns, auf das, was er schon für uns getan hat, der freut sich über Gott und er bekommt neuen Mut für sein Leben und sagt, dieser Gott, der all das für mich getan hat, der mir sagt, er ist mit mir, der wird mich auch jetzt nicht verlassen. Und du bekommst neue Hoffnung und du bekommst Trost und du bekommst Mut für die Zukunft. Das ist das, was passiert, wenn wir Gott anschauen und wie er ist. Und dann gibt es noch die Danksagung. Vielleicht auch etwas, was wir viel zu selten tun. Dass wir Gott unseren Dank sagen. Mit Bitten sind wir schnell und auch gut. Also wenn man das so gewichtet, wie oft ich bitte und wie oft ich danke, wenn ich mein Gebetsleben anschaue, gewinnt das Bitten. Definitiv. hat doch heute schon wieder Vorsprung. Gott will Dank gebracht haben. Wir opfern Gott Dank, formuliert die Bibel an anderer Stelle. Ja? Bringt Gott Dank, das ist ein Opfer, weil wir von uns weggucken und ihm danken. Es gebührt ihm auch, es gehört sich auch. Es ist nicht nur nett und höflich und freundlich, sich auch zu bedanken, wenn man was bekommen hat, sondern es ehrt Gott. Es ist eine Form des Gebets, was Verbindung schafft zwischen unserem Leben und ihm, seiner Ewigkeit, seinen Möglichkeiten. Also lasst uns danken. Und wenn wir das so tun, sagt dann Vers 7, wird Folgendes passieren. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Noch einen Schritt hoch, das mache ich jetzt nicht mehr vor. Das ist die Verheißung, die auf Gebet liegt, die darauf liegt, dass wir alle unsere Sorge auf Gott werfen, dass wir mit ihm in Beziehung sind und mit ihm reden über das, was uns bewegt. Die Verheißung ist, der Friede Gottes, der höher ist als alle eure Vernunft, als unser Denken, was uns immer sagen will, ah, du solltest dir vielleicht doch ein bisschen mehr Sorgen machen, höher als unsere Vernunft, wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Das ist zum vierten Mal in dem Herrn. Dieser Segensspruch hier, der sieht aus, als ob Paulus eigentlich an dieser Stelle Schluss machen wollte. Das ist so ein schöner Briefabschluss eigentlich, ein üblicher. Es ist eine Zusage des Friedens Gottes, der Bewahrung unserer Herzen und Sinne in Christus Jesus. Aber er macht dann doch noch weiter. Obwohl er schon gesagt hat, steht fest in dem Herrn. Seid eines Sinnes in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn. Und jetzt seid vom Frieden Gottes bewahrt in Christus Jesus, in dem Herrn. Spielstand sichern und weiter. Verse 8 und 9, kommen wir zum Abschluss. Weiter, ne? Also bis hierher sind wir gekommen und jetzt weiter, Brüder und Schwestern. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Eine Aufzählung von vielen guten Dingen. Keine einzige negative Sache dabei, alles gute Sachen. Darauf seid bedacht, darauf sollen wir bedacht sein, sagt Paulus. Und dann sagt er, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Irgendwas hat dann doch noch gefehlt bei Paulus und seinem Brief. Er konnte mit diesem Segen nicht einfach aufhören, sondern er will nochmal herausfordern zu konkretem Handeln. Nur gute Sachen. Er sagt, ich fordere euch zum Guten heraus. Bedenkt all diese guten Dinge, das Wahrhaftige, das Ehrbare, das Gerechte, das Reine, das Liebenswerte, das, was einen guten Ruf hat. Mit dieser ganzen Liste, sagt Paulus, das ist euer Job, das ist eure Aufgabe, eure Beauftragung, eure Berufung als Nachfolger Jesu. Gott, der allein gut ist, der in euch lebt, will Gutes in euch hervorbringen. Und das soll Auswirkung haben, das soll nicht für uns alleine sein. Ja, auch wir werden darin gesegnet, aber es geht darum, dass andere Menschen die Güte Gottes kennenlernen, wieder da. Wie sollen sie die Güte Gottes kennenlernen? Durch diese konkreten Dinge hier. Und Paulus sagt, bedenkt das. Und dann sagt er, guckt euch mein Beispiel an. Guckt mal auf mich, sagt Paulus. Was ihr von mir gelernt habt, von mir empfangen habt, von mir gehört und von mir gesehen habt. Darüber denkt nach. Nee, er sagt, das tut. Finde ich krass. Er macht es einmal hier, er macht es auch nochmal an einer anderen Stelle, wo er sagt, nehmt mich als Vorbild. Da ist er mir definitiv voraus. Das traue ich mich gar nicht so zu sagen. Aber er traut sich das. Sein Herz ist ganz bei Gott und ganz erfüllt mit dem, was Gott will. Und er sagt, denkt nicht nur drüber nach, sondern tut es auch. Vers 8 spricht vom drüber nachdenken. Es ist vielleicht auch gut, manchmal nachzudenken, bevor man handelt. Und Vers 9 spricht vom Tun. Paulus sagt, praktiziert diese Dinge. Denken und Handeln gehört zusammen. Ora et labora gehört zusammen. Bete und arbeite. Erkenne nicht nur das Gute, sondern tue es auch. Und wenn ihr über diese guten Dinge nachdenkt und sie tut, dann wird der Gott des Friedens bei euch sein. Das ist die Zusage. Nicht etwa, das fand ich auch sehr interessant, da steht nicht etwa, dann wird der Friede Gottes bei euch sein. Wäre ja auch schon cool. Ja, wir tun Dinge, die Gott gefallen und der Friede Gottes ist bei uns. Nee, das ist mehr als der Friede Gottes, es ist der Gott des Friedens, der bei uns ist. Der Gott des Friedens selbst ist bei uns, wenn wir über das Gute nachdenken und das Gute tun. Diese Zusage ist so viel stärker. Und damit haben wir es doch dann auch geschafft, oder? Die Leiter hoch. Dann sind wir doch da, wo Gott ist. Eigentlich, oder? Dann haben wir doch alles gepackt, alles hingekriegt, das höchste Level erreicht, was machbar ist. Immer den Spielstand gesichert und dann am Ziel angekommen, oder? Vielleicht hattet ihr ja die ganze Zeit schon ein gewisses Unwohlsein, als ihr so mit mir die Leiter immer höher geklettert seid. In dem Denken, das ist zwar richtig, aber es ist vielleicht nicht die ganze Wahrheit. Und es stimmt, genauso ist es. Alles, was Paulus hier gesagt hat, ist richtig und wichtig und ist seine Herausforderung an Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Aber zum einen wissen wir, jeder von euch weiß es, ich weiß das, dass wir abstürzen können. Auch so ein Rechner, wo du einen Spielstand sicherst, kann abstürzen. Und dann kannst du deinen gesicherten Spielstand vergessen. Fängst auch wieder von vorne an. Ich weiß nicht, wer von euch in seinem Leben schon abgestürzt ist und vergessen hat, das Gute zu tun oder sogar zu denken. Vergessen hat, sich zu freuen in dem Herrn. Und ganz unten angekommen ist, wo man auch das Gefühl hat, man steht nicht mal mehr fest in dem Herrn. Alles ist ins Wanken geraten. Vielleicht ist der Felsen doch nicht stabil. Ich kenne das. Und ich habe einen Gott erlebt, der mir da unten begegnet ist. Die gute Nachricht des Evangeliums ist nicht, dass wir es schaffen, die Leiter hochzugehen, sondern dass unser Gott die Leiter runtergekommen ist zu uns. Nicht wir kriegen das hin mit dem, was wir tun und denken und handeln, uns selber zu erlösen und zu erretten. All das, was wir Gutes tun, denken, reicht niemals. Das Einzige, was reicht, ist, dass Jesus selber vom Himmel auf die Erde gekommen ist, ein Baby geworden ist, gelebt hat als Mensch, der uns versteht und kennt und der dann am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und wieder auferstanden ist. Das ist die Basis. Das ist die Basis. Dieser Gott, der bis in den Tod runtergegangen ist, der begegnet uns auch spätestens dort in unserem Tod, bis hin zu unserem Tod, ist dieser Gott mit uns. Und durch unseren Tod hindurch ist dieser Gott mit uns. Dieser Jesus, der nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist, der wird auch uns nicht tot bleiben lassen, sondern wir werden auferstehen mit ihm. Das ist unser Glaube, das ist unsere Hoffnung. Und er hat diese Erlösung geschaffen. Da haben wir nichts dazu getan, außer dieses Geschenk annehmen. Aber jetzt, als Menschen, die erlöst sind und in eine neue Situation hineinversetzt sind, wir sind Kinder Gottes, wir sind Nachfolger Jesu, als solche Menschen dürfen wir jetzt auch diese Schritte gehen und uns Gott nähern. Nicht um Erlösung hinzukriegen, das können wir nicht und das hat alleine Jesus getan, aber um als Nachfolger dieses Gottes zu leben. Darum geht es. Und deshalb, weil, wie Paulus auch im Philipperbrief schreibt, Gott selber das Wollen und das Vollbringen wirkt, deswegen ist all unser Denken, Handeln gut, wenn es in dem Herrn geschieht. In dem Herrn sind die Schlüsselworte unseres Textes. Steht fest in dem Herrn, seid eines Sinnes in dem Herrn, freut euch in dem Herrn, seid vom Frieden Gottes bewahrt in Christus Jesus. Bedenkt das Gute und tut das Gute. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Amen.